Tabea Zimmermann, Sie gelten vielen Musikfans und Kennern als die beste Bratschistin der Welt. Sie sind in jedem Fall auf Ihrem Instrument eine der prägendsten Musikerinnen der letzten 35 Jahre. Viele bedeutende Komponisten Werke gewidmet haben. George Ligeti, Enno Poppe, Wolfgang Riem und so weiter. Und das auf einem Instrument, über das gerade in Musikerkreisen immer noch gerne gewitzelt wird. Die Bratsche. Zu Beginn des Jahres wurde Ihnen einer der wichtigsten Musikpreise überhaupt, der Ernst von Siemens Musikpreis, zugesprochen. Auch, weil Sie sich nicht nur auf Ihr Instrument konzentrieren, sondern über dessen Grenzen hinausdenken und Musik und Kultur als Kern unserer Gesellschaft begreifen. Jetzt befinden wir uns immer noch im Corona-Modus. Auch wir sitzen Corona-konform in unterschiedlichen Studios, sind per Leitung miteinander verbunden. Das Kulturleben beginnt gerade ganz langsam wieder unter strengen Auflagen. Wie stark kribbelt es Ihnen in den Fingern, endlich wieder auftreten zu können?
Es kribbelt gewaltig in den Fingern. Es ist kein besonders guter Zustand, aber ich habe die Hoffnung, dass es sich doch bald wieder etwas ändert. Das Glück in meinem Beruf ist andererseits, dass ich zu Hause auch musizieren kann. Ich beschäftige mich genauso viel mit Musik wie sonst auch, nur in einer wirklich sehr veränderten Form. Die Bühne fehlt und das ist tatsächlich eine große Veränderung. Das Reisen fehlt, Kontakte mit Kollegen, Kammermusik fehlt. Also ich könnte eine lange Liste des Fehlens machen, aber ich konzentriere mich lieber auf die Dinge, die da sind. Und das heißt, ich kann zu Hause musizieren, ich arbeite ganz normal, stehe morgens mit dem Wecker auf und habe einen Arbeitstag. Ich beschäftige mich ja auch mit meinen Studenten. Da ist die Arbeit auch über Videos, also das ist sehr unbefriedigend einerseits. Andererseits muss man einfach schauen, dass man aus jeder Situation das Beste macht.
Können Sie sich an Ihr letztes Konzert erinnern?
Ja, natürlich kann ich mich an das letzte Konzert erinnern. Also das letzte normale Konzert, meinen Sie wahrscheinlich noch mit Publikum. Das war am 11. März. Da habe ich mit meinen Kollegen Daniel Seppek und Jean-Guyen Queyras alle 5 Streichtrios von Beethoven in London in der Wigmore Hall gespielt. Das war auch ein großes Projekt, was wir 2 Jahre lang vorbereitet haben. Und wir waren sehr dankbar, dass wir es noch spielen durften. Denn am nächsten Tag war dann Schluss mit Reisen und da brach es dann ein. Insofern erinnere ich mich daran sehr gut. Ich habe dazwischen, also seit dem 11. März, 2-mal gespielt in ungewöhnlicher Form. Also einmal einen Livestream mit einem Pianisten, mit Francesco Piemontesi. Und vor einer Woche habe ich für Deutschlandradio Kultur einen Soloabend in der Jesus-Christus-Kirche in Dahlem gespielt. Das war auch für mich eine große Aufgabe und eine schöne Aufgabe, mich wieder so zu sammeln, dass ich ein ganzes Programm spielen kann. Also nicht nur zu Hause üben, sondern auch mit dem Gefühl eines Auftritts und einer Live-Situation.
Das war am Vorabend der eigentlichen Preisverleihung für den Ernst von Siemens Musikpreis. Was spielt da für Sie die größere Rolle bei diesem Preis, dass Sie da sozusagen in einer Tradition von anderen Preisträgern und ja immerhin auch 2 Preisträgerinnen stehen oder dass durch das Preisgeld Sachen ermöglicht werden, wie zum Beispiel eine Stiftung, die Sie unter Umständen gründen wollen?
Für mich ist das Preisgeld nicht das Wichtigste. Also ich glaube, die Ehrung an sich, die Öffentlichkeit, die einem zukommt, die Beschäftigung mit der Bratsche, mit der neuen Musik. Ich kann so ein bisschen die Nische beleuchten, in der ich arbeite. Und ich habe es ein paar Mal auch schon so gesagt, ich empfinde es als Rückenwind und das tut unheimlich gut.
Ich geige nur noch in Fällen dringender Not. Das hat Paul Hindemith gesagt, im zarten Alter von 24 Jahren die Bratsche vollends für sich entdeckt hat. Für Sie hat sich diese Not erstaunlicherweise nie eingestellt. Sie haben mit 3 Jahren angefangen zu bratschen, bis heute nicht damit aufgehört. Gab es Krisenphasen, in denen Sie mal dachten, warum ausgerechnet die Bratsche, warum ausgerechnet ich?
Ich habe gerade, während Sie gesprochen haben, darüber nachgedacht, wie groß die Not sein müsste, dass ich wagen würde, eine Geige anzufassen. Ich kann einfach nicht geigen, also das ist ganz einfach erklärt. Für mich ist die Bratsche meine Stimmlage, mein Instrument von Anfang an gewesen. Ich habe mich damit früh identifiziert. Das kam wahrscheinlich zunächst aus der Abgrenzung der Geschwister. Ich habe 3 ältere Geschwister, die für mich ja Vorbilder waren. Der Bruder am Klavier, dann die beiden Schwestern am Cello und der Geige. Und ich wollte als jüngste Schwester damals einfach unbedingt mitspielen. Und das Mitspielen ging eben am besten mit einem eigenen Instrument. Das fand ich auch sehr klug von dem Geigenlehrer meiner Schwester an der Lara-Musikschule, dass er Wert darauf gelegt hat, dass jedes Kind ein eigenes Instrument bekommt. Und so kam ich eben sehr früh zur Bratsche und habe das aber sofort als meine Stimme auch angenommen und mich ganz darauf konzentriert. Ich glaube, ich habe es meinem Lehrer sehr schwer gemacht, weil ich sogar Bearbeitungen von der Geige einfach abgelehnt habe. Ich bin da heute wesentlich toleranter beziehungsweise sogar dankbar um viele Möglichkeiten, mich im Cello- und Violinliteratur oder auch bei Gesangsliteratur manchmal zu bedienen, und denke, ich muss mir mein eigenes Repertoire von der Bratsche immer noch ein bisschen erweitern und auch einfach nach toller Musik suchen und die dann auf mein Instrument übertragen. Aber am Anfang war ich da wohl etwas sturköpfig.
Sie haben, wenn ich das richtig gelesen habe, eine 16. Bratsche bekommen. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, sowas zu kriegen, kann es sein?
Das war Kinder, sogar eine Geige.
Ja. Ah, okay.
Es war eine 16. Geige, glaube ich. Ich habe das Instrument natürlich nicht mehr an so einer Musikschule. Da ist ja das Gute, dass man dann, man leiht ein Instrument und wenn man rauswächst, gibt man es weiter. Also was kauft man hier nicht, so ein Anfangsinstrument. Das bekommt man für einige Zeit und nach einem Jahr oder anderthalb geht man auf die nächste Schuhgröße über. Und heute würde man wahrscheinlich auch mit kleinen Bratschen hantieren. Damals hatten wir sowas nicht an der Lara Musikschule. Und ich kann auch gar nicht wirklich einschätzen, ob das am Anfang einen Unterschied macht.
Also das ist dann eine anders gestimmte Geige oder spielt man einfach die Bratschenstimme mit einer Geige dann als Kind?
Nein, also mein Lehrer hat die Geigenseiten um eine Position versetzt. Mhm. Das heißt, wie eine Bratsche aufgezogen, das heißt keine E-Seite und dafür eine C-Seite. Ich erinnere mich an eine blanke Darmseite, die er ungefähr in der Mitte durchgeschnitten hat, damit sie auf das kleine Instrument draufgepasst hat.
Also die tiefe C-Seite, das ist sozusagen die tiefste Seite. War Musik da gleich ein wichtiger Bestandteil in Ihrem Leben? Können Sie sich daran erinnern, an diese frühen Kindheitsjahre?
Also die wirkliche Erinnerung setzt deutlich später ein, muss ich sagen. Ich kann heute nicht unterscheiden, was ist Erzählung von anderen, was setzt sich aus Fotos zusammen. Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe eine Erinnerung an meinen ersten Lehrer. Ich kann sogar noch den Geruch seiner Hand, könnte ich mich erinnern, wenn er beim Stimmen mit dem Finger am Feinstimmer war. Den Raum, den Unterrichtsraum, die Schubladen mit der Musik, den großen Spiegel. Das kann ich alles mir noch sehr gut denken. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt mit 3, mit 3,5, mit 4 war. Das kann ich nicht sagen.
Natürlich. Sie sind aufgewachsen in Lahr im Nordschwarzwald, einer Druckerstadt. Gab es da ein künstlerisches Umfeld, von dem Sie zehren konnten?
Also die künstlerischen Einflüsse kamen eindeutig von der Musikschule, von den Lehrern. Es war ja so, dass die Eltern uns zur Musikschule gebracht und geschickt haben, aber die Einflüsse kamen dann doch hauptsächlich von dort. Ich glaube, dass die Lehrer der Musikschule unseren Eltern zum Beispiel ein Tonbandgerät ausgeliehen haben mit Aufnahmen von großen Geigern. Einfach mal Musik nach Hause liefern, weil das hatten wir nicht wirklich. Es gibt in dieser Stadt Lahr natürlich kein Opernhaus, es gab kein städtisches Orchester. Insofern der Hauptschwerpunkt war wahrscheinlich auf der Kirchenmusik, Blasmusik, dann das Jugendsymphonieorchester der städtischen Musikschule, Kammermusik, und durch die frühen Erfolge auch bei Jugend musiziert, dann das Landesjugendorchester, später das Bundesjugendorchester mit 13, kam ich dann eben durch die Musik auch aus der Kleinstadt Lahr raus. Ich habe mit 13 bei dem Professor Koch an der Freiburger Musikhochschule meinen Unterricht begonnen. Es war alles ein bisschen früher als bei anderen, aber das heißt, mit den frühen Erfolgen kamen auch neue Einflüsse von außen dann.
Gibt es denn da noch alte Verbindungen in die Heimat? Haben Sie sowas wie Heimatgefühle noch, wenn Sie an Lahr und den Schwarzwald denken, wo Sie dann, wie Sie gesagt haben, doch relativ früh rausgegangen sind?
Ja, ich habe ja die Familie noch da. Mein Vater lebt dort noch. Meine Brüder leben noch im Süden. Und überhaupt ist die badische Heimat wunderschön. Es ist nur so, dass es für mich kein, also Heimatgefühle kann ich für mich nicht an einen Ort binden. Für mich ist Heimat eher mit Klängen verbunden, mit Menschen, mit Beziehungen, aber nicht so sehr mit Orten.
Mhm. Spielt da Religion eine Rolle? Also Ihr Vater hat in einer christlichen Buchdruckerei gearbeitet, Ihre Eltern gläubige Protestanten. Hat Religion Sie in irgendeiner Weise geprägt für den Rest des Lebens?
Definitiv ja, würde ich sagen. Sehr starker religiöser Einfluss. Es war auch eine relativ strenge Gemeinde. Ich würde sagen, gewisse Gedanken haben mich sehr geprägt. Also es gab diesen Gedanken an das Sterben, an den Tod. Das war immer vor Augen. Und ich denke, das hat eine gewisse Schwere mitgebracht, hat aber im Positiven auch die Auswirkung gehabt, dass Oberflächlichkeiten wirklich nicht wichtig sind.
Und hat sich das dann für Ihr Musikmachen auch weitergetragen? Also manchmal wird es ja auch so umgesetzt, dann quasi die religiöse Prägung in musikalisches Bewusstsein oder auch in die Beschäftigung mit Musik, zum Beispiel von Johann Sebastian Bach zumindest, ist es ja der Einstieg für viele auch in die Kirchenmusik.
Das war definitiv so bei uns, dass die Musik zunächst zur Ehre Gottes gedacht war und sich dann daraus, aus der Beschäftigung mit Bach, also haben wir viel gespielt, auch Kunst der Fuge schon gleich im ersten Streichquartett mit 4, kann ich mich erinnern, gab es auch schon Erfahrungen in der Kammermusik mit Bach. Ich denke, Sie haben recht in dem, was Sie angesprochen haben, diese Umsetzung ist ein Gedanke, was für mich ganz wichtig geworden ist in der Interpretation. Ich glaube, ich bin mit einer buchstabengetreuen Bibelinterpretation aufgewachsen und habe das später in der Musikinterpretation auch bei der Textgenauigkeit vielleicht auf die Musik übertragen. Den Respekt vor dem Text, also auch die eigene Interpretationsfreiheit ist nur so groß, dass dem Text nichts hinzugefügt oder weggenommen wird. Also die Freiheit muss innerhalb der strengen Textauslegung sein. Und diese Verbindung, das aus der religiösen Erziehung in die Musik zu übertragen, darüber habe ich tatsächlich schon mehrfach nachgedacht in letzter Zeit, dass das vielleicht doch ein sehr prägender Gedanke war.
Sie haben Ihren ersten Lehrer schon erwähnt, Dietmar Mantel, der der Geigenlehrer Ihrer Schwester war. Und Sie haben ihn immer wieder als einen der wichtigsten Einflüsse für sich bezeichnet. Warum schätzen Sie ihn immer noch so sehr? Welche Bedeutung hat er für Sie als Musikerin?
Ich glaube, dass Dietmar Mantel ein ganz wunderbarer Musiker war, der es geschafft hat, von Anfang an allerhöchste Ansprüche mit bester technischer Ausführung und Beweglichkeit, so eine Grundbeweglichkeit hat er uns beigebracht, die später viel Raum gelassen hat, um das selber mit neuen Interpretationen zu füllen. Also das heißt, es wurde nicht eine Technik gelehrt, sondern es wurden viele, viele, viele verschiedene technische Möglichkeiten trainiert, um dann die Freiheit zu haben, bei der Interpretation die Technik zu wählen. Da sehe ich den großen Unterschied seiner pädagogischen Fähigkeit gegenüber manchen Lehrern, die die Technik, also man lernt eine Spieltechnik und dann kann man eigentlich aber auch nur so spielen. Und ich glaube, die Technik muss immer im Dienst der Musik stehen und das habe ich in wunderbarer Weise kennengelernt.
Wie wichtig ist dieser empathische Zugang von einem Lehrer zum Schüler, Schülerin, gerade als erster Lehrer, denn man hat ja doch immer noch irgendwo im Hinterkopf dieses Bild von dem Musiklehrer, der erstmal Disziplin beibringt, wo erstmal eine klare Struktur sein muss und wo auch mit einer gewissen Härte unterrichtet wird. Wie sehen Sie das?
Ich sehe an der Hochschule natürlich ganz unterschiedliche Vorstufen. Also ich sehe, die Studenten kommen und jeder bringt was anderes mit. Und am wichtigsten finde ich zu sehen, dass die Begeisterung für die Musik uns zur Disziplin führen kann und nicht die Disziplin zur Begeisterung. Wenn das klappt, ist es ein Glücksfall, aber eigentlich glaube ich, ist es doch wirklich umgekehrt, dass die Musik selbst so eine starke Aussage und Kraft haben kann, dass sie uns auch über die Durststrecken der Übezeiten hinweghelfen kann. Umso wichtiger ist es zu lernen, wie man arbeitet und dass das Arbeiten selber Spaß macht, dass man nicht sagt, ich übe unter Qualen und nachher habe ich Freude auf der Bühne, sondern das Üben selber kann ja ein großes Vergnügen sein. Immer wieder alles auf den Prüfstein stellen, neue Experimente machen. Was passiert, wenn ich hier was ändere? Was passiert, wenn ich an diesem Element was ändere? Ich sehe mich da eher wie in einem Labor. Also ich versuche eigentlich die Gegebenheiten ständig minimal zu verändern, um dann daraus eine allgemeingültige Antwort zu finden. Und das kann ganz viel Freude machen.
Disziplin ist ja wichtig, ist eine Idee oder auch eine Haltung, die es heute deutlich schwerer hat, weil man eben nicht mehr so, wie wir noch vor 30 Jahren einfach sagt, du musst es jetzt machen, mit dem bekannten Ergebnis, dass viele dann abspringen, weil sie keine Lust mehr haben oder keinen Spaß dran haben. Aber das allein aus sich heraus oder aus dem Spaß an der Musik zu machen, aus der Freude heraus, stellt sich ja nicht automatisch bei jedem ein. Hat es die klassische Musik dadurch heute schwerer?
Die klassische Musik hat es bestimmt ein Stück weit schwerer. Ich möchte aber ganz gerne diesen Spieß ein bisschen umdrehen. Ich glaube, ein Kind, was ein Musikinstrument lernt, kann auch eine unheimlich positive Erfahrung daraus machen, dass es als Kind schafft, etwas gut zu beenden, also etwas zu erarbeiten und zu einem Ergebnis zu bringen und eben nicht nur Spaß dran zu haben, das klingt für mich nach Hobby. Mhm. Und die Freude, zu einem Ergebnis zu kommen, etwas komplett vorspielen zu können zum Beispiel, das bringt einen ja als Mensch auch unheimlich weiter. Mhm. Also man kann daran sehr stark wachsen, dass man sich selber kennenlernt, dass man eine gewisse Leistungsfähigkeit, aber ich finde das Wort, das klingt negativer, mhm, als ich es eigentlich meine, das kann ja zu einer persönlichen Stärke führen, dass man sich was zutrauen kann. Und diese Abwägung, was ist zu wenig, was ist zu viel, da müssten, glaube ich, Lehrer, Eltern und das Kind, um das es geht, die müssen irgendwie ein Team bilden. Und da sollte man wirklich sehr individuell schauen, was für diesen kleinen Menschen das Richtige ist, was man ihm zumutet.
Es gibt eine Aufnahme von Ihnen im Alter von 15 Jahren beim Preis von Genf, wo Sie das Stamitz-Konzert spielen. Ich weiß nicht, ob das der erste größere Preis war, den Sie gewonnen haben. Jedenfalls sieht man da noch ein sehr junges Mädchen mit schwarzem Pferdeschwanz auf der Bühne stehen. Zopf ist es, kein Pferdeschwanz. Haben Sie sich das selbst mal angeschaut? Schauen Sie manchmal so ein Stück weit zurück auf die eigene Karriere?
Ich habe das Video natürlich gesehen und ich sehe heute meine Tochter da drin. Die ist jetzt genauso alt wie ich damals. Das ist ganz interessant. Ich schaue mich dann allerdings mehr von außen an. Also ich weiß zwar, dass ich das bin, aber ich habe nicht wirklich eine Erinnerung an die Situation. Oder meine Erinnerung passt mit den Bildern von dieser Filmaufnahme vielleicht nicht ganz gut zusammen. Sagen wir es besser so. Ich sehe ein unheimlich konzentriertes, ja, verbissen würde ich nicht sagen, aber hoch konzentriert und auch unter einem gewissen Druck. Ich meine, so ein internationaler Wettbewerb, da war ich ja damals mit Abstand die Jüngste, die sich dafür beworben hat. Ich hatte keine eigene Ambition, zu einem internationalen Wettbewerb zu gehen. Das war mein Lehrer in Freiburg, Ulrich Koch. Ich hatte noch nicht einmal die Aufnahmeprüfung zum Hauptstudium begonnen. Ich war noch Jungstudentin bei ihm. Und da kam er aus einem Freisemester zurück und sagte, guten Tag, du weißt, du gehst nach Genf. Und ich sagte, huch, was gibt's in Genf? Und dann sagte er, ja, da gibt's einen Musikwettbewerb und das Repertoire, die Anforderungen für den Bratschenwettbewerb, das kannst du. Das kannst du alles schon, das hast du alles schon gearbeitet, da fährst du hin. Und das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Und ich bin damals relativ entspannt nach Genf gefahren, weil ich nicht wusste, was ein internationaler Wettbewerb ist. Und diese Filmaufnahme, die man sieht, die ist ja dann schon das Preisträgerkonzert. Das heißt, da gab's schon den Preis und ich wusste, ich muss das jetzt nochmal liefern. Also auch diese Rechtfertigung, dieses, man hat mir einen Preis zugesprochen und ich muss euch jetzt zeigen, dass ich den auch verdient habe. Das sehe ich so ein kleines bisschen in diesem Bilddokument.
Haben Sie den Gedanken heute auch manchmal noch?
Der kann sehr schwer sein, dieser Gedanke. Der kommt ab und zu und dann muss ich aber mit mir selber ganz gnädig ein Gespräch führen und sagen, so, jetzt konzentriere dich mal nur auf das, was hier im Inhalt dieser Musik wichtig ist und die anderen Dinge muss man wirklich zur Seite schieben können. Das finde ich auch eine Stärke, die man durch die Arbeit mit Musik lernen kann, dieses gewollt Fokussieren und also, dass das von Vorteil ist, dass man Dinge zur Seite schieben darf.
Sie haben es gesagt, Sie sind nach Freiburg an die Musikhochschule gegangen, da waren Sie 15, glaube ich, als Sie das Studium begonnen haben letztendlich. Das waren die 80er Jahre in einer Studentenstadt. Haben Sie von diesem Studentenleben, von dem Stadtleben irgendwas mitbekommen? War das eine Art von Befreiung unter Umständen, die Sie da auch persönlich miterlebt haben?
Ja, im Kleinen. Also es war aus Laa kommend, war Freiburg eine Großstadt. Mhm. Und meine beiden Schwestern waren auch schon an der Hochschule. Das heißt, wir waren dann alle drei wieder zusammen. Wir haben ja auch viel Streichtrio gespielt zur damaligen Zeit. Wir haben aber nicht zusammen gewohnt. Jede von uns hat in einer anderen WG gewohnt. Das war schon ein erstes Freiheitsgefühl, aber wenn ich jetzt so zurückblicke, weiß ich eigentlich nicht, wo die Freiheiten waren, denn ich bin kein Party-Mädchen gewesen, damals nicht und auch heute nicht.
Ja gut, aber man kann ja von einer anderen Art von Freiheit, von einer geistigen Freiheit auch zehren, wenn man sich bespricht mit WG-Mitgliedern zum Beispiel oder plötzlich anfängt, andere Sachen zu lesen oder so. Also waren Sie da sehr auf die Musik fokussiert oder hat eben drumherum auch ein geistiges Leben in dem Sinne stattgefunden?
Ich würde sagen beides. Also dieses Fokussieren auf die Arbeit war wahrscheinlich im Vergleich zu anderen immer noch recht hoch und groß. Und vielleicht habe ich mir das auch durchs ganze Leben erhalten. Ich mache das auch heute noch so, komme damit ganz gut klar. Wenn es außen schwierig wird, ziehe ich mich zurück auf die Arbeit und gewinne daraus auch Kraft für andere Dinge. Aber selbstverständlich war ich nicht in einem Vakuum. Ich habe es geliebt, in die Hochschule zu gehen, die Einflüsse von anderen, ob das die Lehrer waren, die Kommilitonen, das Jugendorchester, Studentenorchester und natürlich auch mal in der Stadt, ob das Museen oder Orchester und Oper, das waren alles neue Einflüsse.
Waren Sie in irgendeiner Form politisiert? Es war ja die Zeit, als die Grünen Hochburg sich bildete, sagen wir mal so. Es gab Proteste gegen das geplante Kernkraftwerk in Wühl. Waren Sie da irgendwie beteiligt oder angeregt zumindest?
Bei diesem Protest war ich nicht dabei. Ich war bei einem anderen Protest dabei. Ich habe 86 in Regensburg bei einer heidnischen Schöpfung mitgespielt gegen die Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf. Und das Interessante ist, mein erster Mann, David Chalon, der hatte damals in den 80ern mehrfach mit dem Hochschulorchester in Freiburg gearbeitet. Und da hatte sich aus diesem, es war ja dann auch nach Tschernobyl, da war der Protest relativ stark und da gab es diese Schöpfung in Regensburg, bei der wir dann mitgespielt haben. Ich habe kürzlich mal eine Mitgliederliste gefunden, wer da alles dabei war. Das war wirklich unglaublich bunt gemischt aus vielen, die heute im Freiburger Barockorchester sind, Musiker vom Bayerischen Rundfunk, Chöre, Solisten aus Wien, verschiedene Musiker. Das war ein tolles Erlebnis.
Vermissen Sie das so ein bisschen, die politische Aktivität von Musikerinnen und Musikern? Die haben zumindest den Ruf, so in ihrem Elfenbeinturm ein bisschen zu sitzen und schöne Musik zu machen, während drumherum eben das Leben pulsiert. Zumindest was den klassischen Musikbetrieb angeht.
Das sehe ich tatsächlich so. Ich glaube, dass wir oft zu bequem sind, uns auf das zurückzuziehen, was wir tun dürfen und gut können und uns aber nicht genügend in der Gesellschaft vielleicht verwurzeln oder verschränken. Ich sehe die Gefahr, dass die Musik dann zu einem Luxusartikel und nur ein Nebenprodukt des Lebens ist. Und das sehe ich für mich tatsächlich nicht so. Ich glaube, die Musik ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Die ganze Kultur in unserem Land ist ja zum Glück noch so stark auch unterstützt. Ich muss sagen, noch. Wir werden sehen, wie das nach Corona geht. Die Krise ist jetzt doch so groß, dass durch die fehlenden Steuereinnahmen in diesem Jahr bestimmt das ein oder andere Theater, Orchester, Gruppierung vielleicht auch nicht mehr weiterarbeiten kann. Das macht mir große Angst. Ansonsten finde ich, ist die Gefahr schon groß, jetzt bis zu Corona gewesen, dass wir als Musiker uns etwas zurückgezogen haben auf das Bequeme und das Angenehme, also die Musik als Begleitfaktor des Lebens. Und da komme ich nicht mit.
Ist das eben das Problem, dass man jetzt in Corona oder in dieser Phase merkt, dass doch manche Leute nicht mehr die Verbindung zur Musik oder eventuell sogar zur gesamten Kulturszene haben, weil sie denken, es ist einfach ein Eliteprojekt, was für gute Zeiten gedacht ist, aber ich weiß gar nicht genau, was mir das so sonst in meinen Alltagsproblemen was bedeuten könnte. Waren da gerade Musikerinnen und Musiker in den letzten Jahren zu leise?
Eventuell waren wir zu leise. Also das könnte sich jetzt rächen. Andererseits weiß ich natürlich auch nicht, wo hier die Henne und wo das Ei ist. Also wir können uns immer nur so viel Kultur leisten, wie die Steuereinnahmen hergeben. Das verstehe ich. Aber der Grundgedanke könnte ja auch sein, wir wollen alle Musik machen. Das muss nicht professionell sein, sondern Musik erstmal in der Gesellschaft so stark verwurzeln durch wieder mehr Arbeit in Musik in der Schule, viel mehr Musik in die Schule bringen, sodass das für alle auch überhaupt eine Relevanz haben kann. Im Moment ist es so weit getrennt, dass man gar nicht weiß, was einem fehlt.
So scheint es, ja. Die Frage ist, ob man als Bratschistin, Bratscherin, Spielerin der Mittelstimme nicht prädestiniert dafür ist, sich eher im Hintergrund zu halten. Also die Mittelstimme irgendwo zwischen Bassgruppe und Geige, sind das die Menschen, die einfach für die Harmonie sorgen im wahrsten Sinne des Wortes und sich ansonsten eher zurückhalten?
Nein, nein, nicht so stark zurückhalten. Nicht nur. Ich denke, die Mittelstimmen werden von jedem Komponisten und auch in jedem Werk anders behandelt. Also da gibt es ja auch eine große Entwicklung. Bei einem Haydn-Streichquartett ist die Bratschenstimme vielleicht noch relativ übersichtlich. Im Barock sowieso, da gibt es auch ein paar interessante Einblicke. Also wenn man jetzt mal nur die Bratschenstimme aus einer Barockmusik hört, dann ist das wirklich relativ übersichtlich. Aber sie entwickelt sich ja und die Bratsche hat dann in der Romantik schon in einzelnen Themen oder auch im Harmonieverlauf eine so wichtige Stimme. Das kann man unterschiedlich ausgestalten, würde ich sagen. Das kann man bescheiden ausgestalten und das kann man auch mit mehr Wichtigkeit versehen, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Das ist eine Interpretationssache in der Kammermusik, aber auch im Orchester. Gibt ein Dirigent einer Mittelstimme welche Wichtigkeit? Gibt man ihr. Und da muss man, glaube ich, von Phrase zu Phrase entscheiden. Möchte man eine erste Stimme immer als führende Stimme hören oder kann man die Stimmführung durch die Partitur wandern lassen? Das wäre jetzt so meine Traumvorstellung, dass man eben ständig wechselt. Das haben wir auch im Accanto-Quartett zum Beispiel so gemacht, dass wir immer gesucht haben, wer an zu jedem Zeitpunkt gerade die führende Stimme hat und nicht eine von vornherein festgelegte Hierarchie der vier Stimmen. Und dann wird es interessant, dann wird es sehr, sehr spannend, wenn sich das ständig verändert, wenn die Dynamik so groß ist, dass alle Beteiligten dauernd agieren und reagieren. Initiative und Flexibilität. Die beiden Begriffe, finde ich, sind überhaupt das Wesentliche als Musiker.
Die Bratsche, um auf ihr Instrument nochmal zurückzukommen, also sie hat zumindest einen ganz anderen Ruf als die Geige. Sie gilt irgendwie als schwerfälliger, schwerer. Sie ist nun mal ein Stück weit größer. Aber was würden Sie sagen, wenn jemand jetzt sich nicht so mit Streichinstrumenten auskennt? Was sind die großen Schwierigkeiten beim Bratsche-Spielen?
Die Bratsche ist schwerfälliger, das stimmt ja auch. Und das ist physikalisch einfach so gegeben. Ich würde sagen, Bratsche spielen ist schwerer als Geige spielen, weil ich, um einen ähnlich flinken Ton zu gestalten, muss ich eine höhere Energie aufwenden. Ich muss also diese Schwerfälligkeit überwinden können. Und ich glaube, dass die Bratsche ein Zwitterinstrument ist. Wir können uns zu der tiefen Cello-Seite hin oder zur feinen ätherischen Geige hin strecken und den Zwischenbereich eben auch sehr schön abbilden. Ich glaube, die Bratsche ist unheimlich vielseitig und es gibt so viele tolle, vielseitige Kollegen auch. Ich glaube, dass das Instrument vielleicht doch auch dazu beiträgt, dass man eine Vielseitigkeit sucht. Also eine Beschäftigung mit Kammermusik, Lehre, neue Musik, alte Musik. So, da habe ich etliche Kollegen, die ich sehr schätze, die auch sehr vielseitig aufgestellt sind.
Als Soloinstrument ist die Bratsche ein Instrument ohne Tradition. Das Repertoire beginnt eigentlich erst nach Hindemith. Das hat der Bratschenpionier William Primrose gesagt oder auch geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie ihm recht geben würden, aber die Frage ist, ist man durch dieses in Anführungszeichen beschränkte Repertoire einfach gezwungen, offener zu sein für Neues?
Ich sehe das als Bereicherung und bin darüber einfach sehr, sehr froh und dankbar, dass das in meinem Leben so war, dass ich durch die Beschäftigung mit der neuen Musik einfach eine offene Haltung entwickeln konnte und gar nicht an dem großen Repertoire mich erstmal abarbeiten musste. Wenn ich Geige gespielt hätte, hätte ich bestimmt auch erstmal Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Tschaikowski, alle die großen Stücke gespielt. Und die sind ja auch wunderschön. Aber indem man sich mit dem großen Repertoire lange Zeit beschäftigt, hat man schon nicht die Energie gehabt, sich um so und so viele neue Stücke zu bemühen. Ich glaube, es ist ein Glück und ein Unglück gleichermaßen, dass wir keine große klassische Literatur haben. Es gibt allerdings ein paar ganz besonders tolle Stücke, auch schon vor dem 20. Jahrhundert. Also wenn ich an Berlioz, Harold in Italien denke, das ist so was Besonderes, wie diese Bratsche da im großen Symphonieorchester als quasi Gesangsstimme drüber kommt und so eine charakterstarke Rolle hat. Oder auch ein Bratschensolo wie in Richard Strauss, Don Quixote, das ist so besonders. Ich wüsste nicht, mit welchem anderen Instrument man das so darstellen könnte, diesen Charakter von diesem Sancho Panza, der so etwas behäbig und etwas gutmütig ist und aber auch mit einem Humor über sich selber. Das ist ganz besonders auf der Bratsche.
Wenn wir nochmal zu Ihrer persönlichen Entwicklung kommen, die ja nicht mit dem Studium aufgehört hat, sondern im Gegenteil, Sie sind direkt im ersten Jahr nach dem Studium, 87, haben Sie einen Lehrauftrag bekommen, eine Professur, glaube ich sogar, in Saarbrücken, ne, mit 21 Jahren. Das ist mit Sicherheit eine relativ ungewöhnliche Entwicklung für eine junge Musikerin, die als Solistin eigentlich gerade durchstartet. War das für Sie von Anfang an klar, ich will auf jeden Fall unterrichten?
Ich habe immer gerne unterrichtet. Ich habe mir im Studium damit ein bisschen Geld verdient. Da hatte ich zum einen eine 7-jährige Schülerin und zum anderen einen 35-jährigen Medizinstudenten, der Hobby-Bratscher war. Das war relativ breit. Das hat mir Spaß gemacht. Das hat mir Freude gemacht, das weiterzugeben, was ich bekommen habe. Der Bruch war sogar noch stärker und knapper, als Sie es eben gesagt haben. Ich habe nämlich 85 in Freiburg mein Examen gespielt. Ich glaube, es war am 24. Juni. Und am 25. Juni saß ich morgens um 9 in der Aufnahmeprüfung in Saarbrücken, wo ich mit dem Lehrauftrag begonnen habe zu unterrichten. Und dann diese Professur, das war nach 2 Jahren Lehrerfahrung im Lehrauftrag. Es war früh, es war auch anstrengend, es war auch schwer. Ich habe kein Abitur, ich habe mein Studium relativ gestrafft, würde ich sagen, und habe nebenbei viel Konzerte gespielt. Ich habe mir dann allerdings überlegt, so, jetzt bist du in der Position, wo du mit 21 hier anderen was beibringen sollst und jetzt darfst du nicht bequem werden. Ich muss lesen, ich muss lernen, ich muss die Welt sehen. Und ich habe das sehr ernst genommen, habe aber auch gemerkt, dass mich das auch sehr belastet hat. Ich fand das sehr, sehr anstrengend, weil ich diese Grenze nicht gefunden habe damals zwischen, was sind meine Themen und was sind die Themen der Studenten. Ich habe das dann 4 Jahre gemacht, dann habe ich erstmal gekündigt in Saarbrücken, weil ich das wirklich belastend fand. Wenn ich zum Beispiel mit einem Studenten eine Brahms-Sonate gearbeitet habe und am nächsten Tag selbst im Konzert gespielt habe, konnte ich mich davon gar nicht trennen und dann sind mir sozusagen die Schwierigkeiten von anderen wurden zu meinen eigenen Schwierigkeiten. Dann habe ich erstmal eine Pause eingelegt, dann habe ich ein paar Jahre später in Frankfurt an der Hochschule wieder begonnen zu unterrichten, weil ich auch gemerkt habe, dass es mir fehlt und dass ich mich jetzt nach dieser Pause aus einer neuen Position auch nochmal da reinbegeben möchte. War aber auch wirklich schwierig am Anfang, denn meine Studenten waren ja sogar älter als ich.
Das verändert sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Gab es so Weggefährten, auch Komponisten, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, wo Sie sagen würden, die haben mich ganz besonders geprägt, vielleicht auch verändert, meinen Blick auf das Leben, auf die Musik verändert?
Die ganze ungarische Linie würde ich schon als sehr, sehr prägend sehen. Bartoks Musik hat mich als Studentin schon sehr stark beschäftigt. Dann durch das Bratschenkonzert, was für uns sehr wichtig ist. Dann den Lehrer Sándor Weg, den György Kurtak als Kammermusiklehrer auch in Lockenhaus kennengelernt zu haben. Dann Ligeti, der für mich komponiert hat. Das sind auf jeden Fall Stationen oder auch eine gewisse musikalische Sprache, die mir bis heute sehr, sehr wichtig ist. Das Sprechende, das Singende und das dann instrumental umsetzen zu können.
Jetzt haben wir ja 2020 nicht nur Corona-Jahr, sondern eigentlich erstmal als Beethoven-Jahr begonnen. Und Sie sind involviert als Leiterin der Beethoven-Wochen in Bonn, die Sie seit ein paar Jahren schon verantworten. Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Beethoven entwickelt in den letzten Jahren? Denn das ist ja doch der große Fixpunkt dieses Jahres. Sie haben die gesamte Kammermusik da schon aufgeführt im Januar.
Wir hatten in der Beethoven-Woche im Beethoven-Haus, das war jetzt dieses Jahr mein Abschluss meiner 6 Jahre, habe ich das da gemacht, dieses Kammermusik, kleines Kammermusikfest. Und unser Fixpunkt war von Anfang an eben das Beethoven-Jahr und die ganze Kammermusik von Beethoven da einmal fast zyklisch aufführen zu können. Meine Beschäftigung mit Beethoven wurde durch diese Arbeit am Beethoven-Haus tatsächlich sehr viel stärker, auch mit Hinblick auf das Jubiläumsjahr. Ich gehöre zu denen, die Jubiläen keineswegs ablehnen. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man in jeder Generation so einen großen Komponisten wie Beethoven nochmal neu beleuchtet. Mir ist das nicht zu viel, vor allem jetzt natürlich durch das, was wir alles nicht gehört haben in diesem Jahr, was aber allerdings geplant war. Ich bin nur froh, dass ich diese persönliche Beschäftigung mit Beethoven doch noch machen konnte in letzter Zeit. Also ich bin übers Streichquartett natürlich erstmal näher rangekommen, denn vorher waren es nur die Streichtrios, die ich gespielt hatte oder einzelne Symphonien natürlich kennt man, hat man gespielt, gewisse Kammermusikwerke auch, aber die Streichquartette, das ist einfach der große, das ist so ein großes Werk in sich, da kann man, glaube ich, ein ganzes Leben dran forschen. Man kann sich nicht in Beziehung zu Beethoven setzen. Ob das die Stimmführung ist, ob das die Artikulation ist, ob es die Bedeutung eines langsamen Satzes ist, ob es die Gesanglichkeit, das Störrische in der Musik ist, es ist die Harmonik. Es ist eine oft so moderne Sprache, dass die Beschäftigung mit der modernen Musik eben auch einen ganz schnell wieder zu Beethoven bringt. Damit kann man, glaube ich, die 200 Jahre relativ gut überbrücken, die seit der Entstehung des späten Streichquartettschaffens jetzt vergangen sind. Und man kann Beethoven immer wieder als Lupe oder als so einen Prüfstein, den man da an die neue Musik und umgekehrt. Es hilft sich gegenseitig sehr.
Wir haben das Spielen von Streichquartetten angesprochen. Sie sind als Solistin bekannt geworden. Wo bekommt man Tabea Zimmermann pur? Und wo hört man vielleicht die Zirkusartistin, als die Sie sich auch mal bezeichnet haben?
Wann habe ich mich als Zirkusartistin bezeichnet? Nein.
Ja, es kann auch sein, dass es um die Virtuosität, aber auch die sozusagen um die Spielfertigkeit und die Möglichkeit sozusagen unter der Kuppel sich sicher zu fühlen. Ich glaube, das war eher so der Zusammenhang, ja, dass man, wenn man lange Zeit nicht auf der Bühne steht, dass man dann so eine gewisse Angst vor dem Fallen entwickelt.
Das ist jetzt eben in der jetzigen Situation tatsächlich ein Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt. Wie kann ich mir die Fertigkeiten so erhalten, dass ich nicht mit großer Angst nachher auf die Bühne gehe? Also ich möchte dazu vielleicht Ihnen auch sagen, dass ich in den 30 Jahren meiner Karriere oder immer mit diesem Pausieren und wieder reinkommen, da habe ich sehr viel experimentiert. Ich habe ja 3 Kinder. Ich fand auch zum Beispiel die Phasen durch Geburt und Kleinkindsituationen. Man denkt, okay, dann spielt man einfach mal eine Zeit lang keine Konzerte. Aber man denkt vielleicht nicht so oft darüber nach, wie sich das anfühlt, wenn man 2 Monate nicht auf der Bühne war. Und dieses Drinbleiben, beweglich bleiben, ohne Angst auf die Bühne gehen zu können, das ist eine wichtige Voraussetzung, um sich ganz auf die Musik konzentrieren zu können. Weil sonst sind diese anderen Gedanken über das, wie schaffe ich das, wie mache ich das, wie setze ich das um, die nehmen plötzlich viel zu viel Platz ein und stehen der Musik dann im Weg.
Haben Sie diesen Weg gut für sich gefunden, jetzt in Ihrer bisher letzten Station in Berlin? Sie sind ja 2002 dann nach Berlin an die Hans-Eisler-Musikhochschule gegangen. Da waren Ihre Kinder, wenn ich richtig weiß, noch sehr klein. War das ein komplizierter, schwieriger Schritt?
Das war damals deshalb schwierig, weil ich nicht in Berlin gelebt habe. Ich habe in meiner 2. Ehe im Ruhrgebiet gelebt und habe dann zwar in Berlin schon unterrichtet, habe aber eben im Ruhrgebiet gewohnt. Das war sehr schwierig für einige Zeit. Umgezogen nach Berlin bin ich erst 2011 und seither hat sich für mich doch sehr viel verändert, weil dieses am Wohnort auch zur Arbeit gehen zu können, endlich für mich eine größere Stabilität und Ruhe reingebracht hat. Und ich denke, dass ich jetzt eine bessere Mischung gefunden habe aus was mir gut tut, wie viel Reisen, wie viel zu Hause, wobei zu Hause jetzt, meine Kinder sind ja schon fast erwachsen, die brauchen mich jetzt nicht mehr, aber ich muss auch an, für mich selber brauche ich auch einen gewissen Anteil der Zeit zu Hause. Es fühlt sich komisch an, wenn wir in diesen Zeiten über die Reisetätigkeit sprechen, weil ich bin jetzt seit 8 Wochen ganz zu Hause und muss sagen, ich genieße es sehr. Es ist ein völlig neuer Zustand für mich, ohne Kofferpacken, ohne ständige Veränderung. Und ich kann dem auch sehr viel Positives abgewinnen, dass ich jetzt in einer ruhigeren äußeren Situation mich auf die Musik konzentrieren kann.
Sie sind Teil des Musikbetriebs. Es ist auch ein großes Business geworden, was Sie selbst auch schon öfter mal moniert haben. Gibt es da Raum und Zeit für Freundschaften, auch welche, die über die Musik vielleicht hinausgehen?
Ja, ich habe einen sehr schönen Freundeskreis. Im Moment ist alles auf Abstand und mehr Telefon und Skype. Jetzt mal wieder ein paar Spaziergänge. Die Freunde sind bei mir, hat sich das so ergeben, dass die eigentlich doch immer alle aus der Musik kamen oder irgendwie mit Musik zu tun hatten. Aber das finde ich auch ganz schön so, dass man was teilt, dass man sich über Themen unterhalten kann, die doch persönlich auch relevant sind.
Ich wollte auf Ihren alten Lehrer Dietmar Mantel nochmal zu sprechen kommen. Der hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Da haben Sie noch für ihn gespielt als Überraschungsgast. Kurz danach ist er gestorben. Nimmt man anders voneinander Abschied, wenn man durch die Musik verbunden ist?
Also ein plötzlicher Tod ist immer ganz schrecklich. Es war jetzt in diesem Verhältnis zum Beispiel zu meinem früheren Lehrer so, wir hatten ganz viele gemeinsame Pläne. Ich wollte ihn an die Hochschule nach Berlin bringen, mit meinen Studenten bekannt machen, dann nachfragen können, wie war das damals als Lehrerin auch in die pädagogischen Konzepte, mit denen er mich als Kind konfrontiert hat, mehr nachzufragen. Dazu kam es nicht mehr, dieses, wenn jemand plötzlich geht und einfach nicht mehr da ist von einer Sekunde auf die andere. Ich glaube, das ist eine ganz schlimme Situation für die, die übrig bleiben. Und ich war ihm jetzt nicht so nah, dass das jetzt persönlich für mich schlimm gewesen wäre, aber ich habe es als großen Verlust empfunden, da nicht mehr nachfragen zu können.
Aber Sie mussten sich auch von Ihrem ersten Ehemann, dem Dirigenten David Schallon, frühzeitig verabschieden. Ist das so eine Erfahrung, die Sie ja begleitet hat, bis heute auch irgendwie geprägt hat?
Definitiv war David mein engster Gesprächspartner, Freund, Mann, Vater meiner Söhne, das war überhaupt der wichtigste Einfluss in meinem Leben, würde ich sagen. Die Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur, er kam aus Israel, ich habe Hebräisch gelernt, ich habe mich mit der Geschichte Israels beschäftigt, habe mich mit dem deutsch-israelischen Verhältnis beschäftigt. Wir haben unendlich viele Gespräche über Musik, über Interpretation, über diese Balance Familie und Musik, all das, alle Themen, die mir heute wichtig sind, kamen eigentlich in diesen 13 Jahren, die ich mit David gelebt habe, war das unheimlich intensiv. Und als er dann ganz plötzlich starb und ich mit meinen 2 Söhnen, der zweite war noch nicht mal geboren, der kam erst etliche Monate später zur Welt. Dieser Schock, der sitzt eigentlich immer noch in mir. Und das ist verrückt, das sind jetzt 20 Jahre. Dieses Jahr jährt es sich zum 20. Mal. Erst vor 1,5 Jahren habe ich mich dazu aufgerafft, wirklich noch mal genauer nachzuschauen bei mir selber, in der Erinnerung, in Aufzeichnungen, anfangen zu sammeln. Ich möchte eine Webseite für ihn erstellen, wo ich seinen ganzen musikalischen Lebensweg auch ein bisschen nachzeichne. Und ich sammle im Moment, jetzt vor allem in dieser Corona-Zeit, Erinnerungen von Freunden, Wegbegleitern und so weiter. Und ich merke, dass ich dafür wirklich lange Zeit gebraucht habe, um mich überhaupt dem aussetzen zu können. Der Schock saß wirklich tief.
Es ist jetzt eine Zeit, in der viele Menschen Trost brauchen, auch wenn sie vielleicht gerade nicht jemanden verloren haben, aber in der sie in Existenzkrisen und Ähnlichem stecken. Gibt es für Sie so eine Art Trostmusik, eine, die Sie stützt und hilft in Krisenzeiten?
Ich brauche das gar nicht in verschiedene Musiken zu unterteilen. Für mich ist Musik immer Trost. Das ist ganz komisch. Es ist egal, welche Stilrichtung, welches Werk. Es gibt bestimmt Musik, die mit tröstlichem Gedanken komponiert wurde. Die Themen Leid und Trost sind ja sowieso sehr eng verbunden. Und ich glaube, dass die Musik uns so nah ist in allen menschlichen Gefühlen, dass sie einfach das stärkste Ausdrucksmittel ist, um den Menschen sofort zu berühren, ohne Worte, einfach nur durch Klang.
Vielen Dank, Tabea Zimmermann, für das Gespräch.
Danke Ihnen.